Es ist der erste Freitag im Monat und in guter Tradition, also jetzt zum dritten Mal, nehme ich dann jetzt eine Podcast-Episode solo auf, wo ich aus meiner Perspektive, mit meinen Erfahrungswerten beziehungsweise denen auch aus unserem Team, die wichtigsten News-Updates, Learnings der letzten Wochen, also letzten 4 Wochen in den Bereichen Marketing und natürlich auch AI zusammenfasse. Also welche Studien fand ich interessant, welche News sind gekommen, welche Learnings habe ich aus Gesprächen, aus Vorträgen, aus Podcasts irgendwie mitgenommen und ordne das Ganze dann auch so aus unserer Erfahrungswelt aus 20 Jahren Marketing dann entsprechend ein. Und all das, was ich da jetzt mitgenommen habe, bekommst du jetzt.
Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und jetzt ist das persönliche Update dran, zum dritten Mal. Ich habe jetzt die letzten beiden Male wahnsinnig viel positives Feedback bekommen. Also auch dazu bitte länger, bitte mehr Tiefgang da irgendwie rein. Das ist beides definitiv wünschenswert, aber auch eine große Herausforderung, weil die Anzahl der Themen ist immer extrem groß. Und was ich auch sehr erfreulich finde, die Episoden, die beiden, die ich da jetzt bisher gemacht habe, solo mit den Zusammenfassungen, gehören auch zu den meistgehörten Episoden. Also dieses Format scheint gut zu funktionieren oder scheint dir gut zu gefallen. Und gib mir trotzdem bitte weiter Feedback. Also, habe ich irgendwelche Themen vergessen? Soll ich auf bestimmte Themen nochmal tiefer mit eingehen? Passt die Länge? Passt der Tiefgang? Lieber kürzere Episoden, dafür häufiger solo? Also gerne da einfach Feedback geben. Es gibt auch hier, wenn du es bei Spotify hörst, da auch direkt die Feedback-Funktion oder ansonsten mich einfach über LinkedIn oder Mail anhauen. So, jetzt starten wir aber rein. Und zwar ein Thema, was mich jetzt in den letzten Monaten immer wieder beschäftigt hat, ist das Thema Marketingstudien oder ja, ich nenne es einfach mal als Überbegriff Studien. Das heißt, in den letzten Monaten kamen sehr viele so Marketing-Trend-Studien oder halt eben entsprechend auch Analysen zu bestimmten Themengebieten raus. Und ich habe in der letzten Solo-Episode vor einem Monat, habe ich mich ein bisschen über Marketing-Trends ausgelassen, weil diese Marketing-Trends, die mal Anfang des Jahres dann rausgebracht werden, also was der Marketing-Trend für 2026 und ziemlich predictable wird das gleiche im Januar wieder passieren, dann kommen die Marketing-Trends für 2027 raus. Und aus verschiedenen Gründen finde ich die nicht immer unbedingt zielführend. Schaue sie mir mal an. Aber hab da so meine Perspektive drauf. Und wenn dich das interessiert, hörst dir einfach im letzten Monat an. Beim Thema Studien habe ich eine ähnliche Perspektive. Also das Thema ist durchaus miteinander ver oder die Themen sind miteinander verwandt. Aktuell lese ich sehr viel, weil auch einfach sehr viel dazu veröffentlicht wird, zum ganzen Thema KI und LLMs und wie entwickelt sich das ganze Thema Search, wie komme ich weiter in die Sichtbarkeit etc. Und ich teile diese Studien, über die ich dann stolper und die ich dann auch für relevant und spannend halte, teile ich auch in meinem Newsletter und auch viel auf LinkedIn und diskutiere auch darüber. Und ich sehe halt eben im Newsletter, die Sachen werden wahnsinnig viel geklickt. Und ich sehe auch bei LinkedIn da immer wahnsinnig viel Diskussion bei diesen Themen. Und ich habe da jetzt mal für heute 2 Studien rausgesucht, über die ich jetzt in den letzten Wochen gestolpert bin und dann auch die im Newsletter mit drin hatte. Und das erste war die Content-Marketing-Trendstudie von Statista und das zweite war eine Analyse von Semrush zum Thema Citations von LLMs, also wer wird von LLMs wie ChatGPT, Google Gemini etc. zitiert. So, gehen wir mal auf die erste, die Content-Marketing-Trendstudie. Und da war eine Zahl mit drin, die ich zumindest mal, ich sag mal, überraschend fand. Nämlich 52% der Befragten haben gesagt, dass sie KI zur Content-Erstellung nutzen. Und Content-Erstellung war hier Text, Bild, Video gemeint. 52% nutzen KI für die Content-Erstellung. Klingt jetzt erstmal vielleicht nicht so überraschend. Ich fand aber eher das Gegenteil spannend, nämlich 48% nutzen noch nicht KI. Und das fand ich extrem wenig. Das heißt, die Leute erstellen Content und nutzen dafür keine KI. Und das habe ich auf LinkedIn auch gepostet und da gab es dann auch eine kontroverse Diskussion darüber mit Gründen, warum man überhaupt auch auf KI bei der Content-Erstellung verzichten sollte. Da gibt es so ein paar Puristen, nenne ich sie jetzt mal, die sagen, boah, KI und Content, nein, bitte nicht, wir haben zu viel KI-generierten Content. Und das gab halt eben auch die Perspektive, ja, es kann gut sein, dass Leute im Unternehmen noch gar keinen Zugriff auf KI haben. Also offiziell, dann gibt es ja noch die Schatten-KI, dass die Leute es dann trotzdem nutzen, aber dass sie eigentlich gar keinen Zugriff drauf haben. Und ja, ich verstehe jeden, der sagt, boah, bitte nicht noch mehr KI-Content. Gleichzeitig sage ich, wir sind jetzt im Jahr 2026. Letztes Jahr hätte ich gesagt, war so das Jahr, du musst lernen, wie du KI nutzt, um Content zu erstellen. 2026 bist du dann in einem Jahr angekommen, wo du sagst, du musst Content erstellen, der nicht wie KI klingt. Und das eine schließt das andere aus meiner Sicht nicht aus. Das heißt, ich bin absoluter Fan davon, KI bei der Content-Erstellung zu nutzen, aber nicht auf Autopilot und dann nicht durch die KI generiert und dann raus damit ins Netz, sondern ich nutze KI für verschiedenste Dinge. Das heißt, wenn ich einen Artikel schreibe oder auch eine Vorbereitung, zum Beispiel auf einen Vortrag mache oder so, das ist ja auch Content-Erstellung, dann hole ich mir durch KI zusätzliche Perspektiven. Ich challenge die Sachen kritisch und sage so, wenn jemand das Thema angreifen wollen würde, was ich da gerade veröffentliche. Welche Argumente würde diese Person bringen oder welche zusätzlichen Perspektiven können helfen, das Thema halt eben auch mal noch ein bisschen umfangreicher oder übergreifender halt eben auch darzustellen. Also wirklich dieses sich durch KI challengen lassen und zusätzliche Perspektiven mit reinbringen, Sachen kritisch hinterfragen. Was ich auch regelmäßig mache, ist, mir mal einen ersten Entwurf zu erstellen, um mal ein Gefühl für das Thema zu kriegen. Da gab es auch andere Perspektiven auf LinkedIn in der Diskussion, dass Leute gesagt haben, nein, bloß nicht, weil dann klingt es nach KI und diesen KI-Sprech kriegst du nie wieder raus. Ja, verstehe ich, mach's trotzdem, weil Mir hilft es an vielen Stellen, aber ich verstehe auch jeden, der sagt, nee, ich will erstmal selber schreiben und dann nehme ich die KI, um den Text zu überarbeiten. Also zum Beispiel Füllwörter rausnehmen, die Sätze kürzen, die Satzstruktur ändern, den Leserhythmus zu verändern, auch Fehler zu finden, ganz simpel Grammatikfehler, Rechtschreibfehler, Kommasetzungen etc. Ich meine, auch da ist eine KI besser als der Mensch bei solchen Sachen. Was ich auch mache oder auch empfehle, ist, wenn du zum Beispiel Texte machst, die auf der Webseite landen sollen, wo das Thema SEO relevant ist, also fast bei allen Texten, die du auf die Webseite packst, da einfach diesen SEO-Check zu machen, mit Headlines prüfen, einfach gucken, hast du die relevanten Wörter mit drin. So ist der Text nicht nur für Menschen tauglich, sondern auch für Maschinen tauglich. Auch da kann eine KI super helfen. Und was ich auch gerne mache, ist Analogien finden, also so Sprachbilder finden. Wenn ich ein Thema erklären will, das ist wie so und so, damit man halt einfach eine zusätzliche Perspektive darauf bringt, die sich in den Köpfen besser verfängt. Und auch ein Thema, wo ich KI super hilfreich finde, noch zwei weitere habe ich. Das eine sind Headlines und Betreffzeilen, einfach da Ideen finden. Ich nehme fast nie eine, die von der KI generiert ist, aber ich hole mir da immer Inspiration oder kriege neue Ideen dann. Das hilft, oder schreibt man einfach mal 10 Headline-Ideen von bis, dass man sagt, im Stil von der Bild-Zeitung, im Stil von einem bestimmten Werbetexter, David Ogilvy oder sowas, um einfach verschiedene Facetten dann da zu kriegen und daraus sich dann was bauen, wo man sagt, okay, das passt super zu dem Inhalt und das passt zu der Art und Weise, wie ich spreche. So, und ein letzter Punkt ist, was wir auch machen im Bereich Content-Marketing, sind zum Beispiel Content-Gap-Analysen. Das heißt, dass ich die KI füttere und sage, hier, guck mal, hier, das sind irgendwie 3-4 Wettbewerber, die über das Thema geschrieben haben. Wo sind Perspektiven, die ich zusätzlich mit reinbringen kann? So, das ist alles, führt alles nicht zu automatisiert KI-generierten Content, der dann irgendwie ins Netz geblasen wird, sondern es führt dazu, dass ich im Optimalfall einfach bessere Inhalte mache, weil sie einfach kritischer hinterfragt werden und zusätzliche Perspektiven haben, Fehler rausgenommen werden, die Sprache nicht KI, also nach KI klingt, sondern einfach einen schöneren Leserhythmus zum Beispiel hat. Also ich bin da ein großer Fan von. Es ist für mich auch völlig okay, wenn Leute sagen, sie machen es nicht. Ich verstehe es nur nicht. Ganz doof gesagt. Also wenn auf einer nachhaltigen Perspektive, Effizienzperspektive, sehe ich da nicht unbedingt, da halte ich das nicht für zielführend. Und auch zum Thema noch Content, der nicht nach KI klingt, hatte ich jetzt auch die Tage gelesen, dass LinkedIn jetzt vermehrt gegen KI-generierte, automatisierte Kommentare vorgeht. Die kennen wir alle unter den Posts und die tauchen dann, die bekommen einfach weniger Sichtbarkeit jetzt im ersten Schritt, so wie ich das verstanden habe. Das heißt, wenn du unter einem Beitrag Kommentare siehst, sind die ja meistens bei LinkedIn sortiert nach Relevanz. Und die, die KI generiert sind, tauchen dann einfach da nicht auf oder muss dann relativ weit nach unten scrollen. Und dementsprechend, das halte ich für einen absolut sinnvollen Move von LinkedIn, weil ich meine, wir kennen alle die Kommentare darunter und die bringen einfach nichts. Und man erkennt sie, dass im Prinzip irgendwelche Inhalte aus dem Beitrag dann übernommen werden und das entweder gelobt oder kritisch hinterfragt wird auf eine Art und Weise, wo man denkt, ganz oft, richtig gelesen hast du den Text jetzt nicht. So. Also schön, wenn LinkedIn dagegen vorgeht. Ich bin großer Fan von KI-Support bei der Content-Erstellung, aber mache das Ganze dann doch noch lieber von Hand, die finale Version, so wie ich auch hier im Podcast sitze und das dann final einspreche, meine Gedanken, wo ich auch zum Teil mir für eine Struktur oder für eine nochmal zusätzliche Perspektive auch gerne mal Support bei einer KI hole. Aber das, was alles jetzt hier kommt, das sind meine Gedanken. Eine zweite Studie, die mich diesen Monat sehr interessiert hat, war eine von SEMrush. Und hier sind wir auch wieder beim Thema Content und LLMs und KI und LinkedIn. Und zwar LinkedIn ist eine der am häufigsten zitierten Quellen mittlerweile von LLMs. Und SEMrush hat 89.000 LinkedIn-Beiträge analysiert, die von LLMs zitiert wurden. Und sie sind da reingegangen, haben geguckt, so welche Länge haben die Texte, wie von wem sind die Texte, also wie viel ist von Unternehmensprofilen, wie viel ist von persönlichen Profilen etc. Und auch wie oft posten die Profile, die dann zitiert werden. Und das ist ganz spannend, was dabei rausgekommen ist, aber nicht unbedingt also jetzt aus der Perspektive, wie lang ist so ein Artikel, wie so ein Post, der dann zitiert wird etc., sondern in erster Linie, dass LinkedIn eine der wichtigsten Quellen ist. Das finde ich jetzt überhaupt nicht überraschend, weil vor allem im B2B-Bereich ist aus meiner Sicht LinkedIn halt eben so die vitalste Content-Plattform, wo man halt eben verschiedene Perspektiven hat, wo Leute Meinungen äußern, wo spannende Inhalte geteilt werden. Also insofern, insbesondere im B2B-Kontext, macht es total Sinn, dass LinkedIn da eine der wichtigsten Quellen für LLMs ist, weil du einfach auch eine hohe Dynamik, hohe Aktualität mit drin hast. Was mich aber dann stutzig macht, ist, also es haben auch viele Leute dann diese Studie auf LinkedIn natürlich dann auch zitiert und gesagt, ja, und die meisten Posts, die dann irgendwie zitiert werden, haben Länge X und sind dann irgendwie zwischen X und Y Wörtern lang. Ich packe die Zahlen jetzt ganz bewusst hier nicht rein, weil ich das zum Teil irreführend finde. Und da kommen wir nämlich gleich dann auch zu dem Problem, was ich mit solchen Studien habe, weil wir hier ganz oft dann auf die falschen Metriken schauen und auch Korrelation und Kausalität gerne mal verwechseln. Also was ich damit sagen will und mein generelles Problem mit solchen Studien. Jetzt wird halt gesagt, LinkedIn ist eine der wichtigsten Quellen für LLMs. Also man könnte ja daraus die Schlussfolgerung ableiten, wir gehen jetzt all in und machen ganz, ganz viel Content auf LinkedIn, damit wir in den LLMs auftauchen. So, Haken dran. Das gleiche hatten wir bei Reddit vor einer ganzen Zeit, als das Thema Geo aufkam, war halt eben vor allem aus den USA getrieben. Reddit eine der wichtigsten Quellen, die dann zitiert wurde. Ist auch nach wie vor eine der wichtigsten Quellen. Aber das heißt, viele haben dann die Frage gestellt, ja, muss ich dann jetzt in Reddit gehen, damit ich da auftauche? Wir sehen halt in diesem ganzen Themengebiet eine hohe Dynamik drin. Und die Frage ist, ist das in 6 Monaten das, was jetzt gerade rauskommt an Zahlen, wo wir halt eben Zahlen sehen und sagen, okay, da gibt's eine hohe Korrelation. Also Content von LinkedIn hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dann auch in LLMs aufzutauchen. Und das heißt so, dieses Thema Korrelation und Kausalität wird dann gerne da durcheinander geworfen. Oder auch, dass man geschaut wird, welche Länge von Beiträgen wird zitiert und wie oft postet die Person oder das Unternehmen, das da zitiert wird. Können wir dann aus der Länge eine Schlussfolgerung machen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir zitiert werden? Vermutlich nicht, sondern es ist eher vielleicht eine logische Folge, dass ein Artikel oder ein Thema, das gut behandelt wird, intensiv behandelt wird, eine gewisse Anzahl an Wörtern braucht, um das halt eben auch ausfüllend zu machen, aber vielleicht auch trotzdem nicht zu lang und in einer Kompaktheit, damit die LLMs das halt eben auch, sagen wir mal, kompakt die Informationen übernehmen. Also da haben wir ganz viele Wechselwirkungen drin, ganz viele Variablen in der Gleichung und wir sehen ein hohes Maß an Dynamik und vielleicht kommt halt eben raus, dass jetzt irgendwie die LinkedIn zugespammt wird mit Content, um in den LLMs aufzutauchen, sodass die LLMs dann feststellen, dass eine andere Quelle dann doch ein bisschen valider ist. Also wir haben hohe Dynamik drin und wir sehen halt eben ganz, ganz viele Variablen. Und das ist auch so mein Problem mit diesen Studien. Also wie valide sind die? Wie gut sind sie transferierbar auf andere Themengebiete? Zum Beispiel diese Content-Marketing-Studie von Statista, die ich da gepostet hatte. Da gab es 252 Befragte. Also wie, das ist das N, wie man dann so schön sagt, ist relativ klein. Also wie gut ist das transferierbar? Kann ich mich da drauf verlassen, dass das halt im Rest des Marktes auch so ist? Und das Gleiche gilt halt auch dann bei allen anderen Studien, die halt zum Teil einfach nicht vom Fundament her so valide sind, dass ich sage, kann ich mich drauf verlassen? Also das heißt, es ist keine Ableitung für eine Strategie. Das sind erstmal nur grobe, also es sind erstmal Informationen. Ich bin immer sehr erfreut, wenn zum Beispiel Hochschulen oder Universitäten an solchen Studien mitgearbeitet haben, weil ich da aus der Erfahrung sagen kann, da sind meistens dann auch Leute am Werk, wo das Ganze Hand und Fuß hat, wo das wissenschaftlich fundiert ist und die hauen halt eben nicht irgendwas raus, was gerade zu ihrem Narrativ passt. Das ist sowas, was ich gerne auch mal Tool-Anbietern unterstelle, weil die würden keine Studie veröffentlichen, die nicht zu dem eigenen Geschäftsmodell oder zum eigenen Narrativ dann irgendwie passt, sondern da wird halt eben dann schon drauf geschaut, dass das dazu passt. Und da sind Hochschulen, glaube ich, aus meiner Sicht so ein bisschen agnostischer. So, das heißt, diese Studien oder Analysen, ist vielleicht, Studie ist dann vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, können immer tendenziös auch sein, wenn halt bestimmte Interessen dahinter stecken, was durchaus ja legitim ist, aber was wir halt eben auch im Hinterkopf behalten müssen. Und was halt eben auch wichtig ist, das sind in erster Linie Beobachtungen. Daraus leiten sich nicht automatisiert Empfehlungen ab. Das heißt, eine Studie, und dann wird gesagt, ja, LinkedIn ist jetzt eine wichtige Quelle und die Beiträge mit X bis Y Wörtern die tauchen noch häufiger in den Citations auf, dann heißt das nicht, dass die Handlungsempfehlung ist, genau LinkedIn-Content in dieser Art und Weise zu erstellen, sondern es ist erstmal eine Beobachtung und es ist dann deine Aufgabe, daraus abzuleiten, ist das für uns so relevant, ja oder nein, was können wir daraus machen? So, und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist dann halt eben auch, mach das, was du daraus ableitest, sowohl für deine Zielgruppe, für die Nutzerinnen und Nutzer Sinn und ist das für die Plattformen auch sinnvoll. Weil wir hatten zum Beispiel in der Vergangenheit ja mal so diese Studien oder Empfehlungen, die dann auch auf LinkedIn rumgeisterten, das waren so diese selbstgebauten Listicles. Das heißt, wenn ich möchte, dass ich bei Podcasts, Marketing-Podcasts als super Podcast genannt werde von LLMs, dann mache ich einfach einen Ranking auf meiner eigenen Webseite und sage, das sind die 10 besten Marketing-Podcasts und setze Marketing on Fire auf Platz 1. Und das ging eine Zeit lang. Und dass das auf Dauer nicht geht und dass Google jetzt zum Beispiel gesagt hat, sie gehen gegen diese selbstgebauten Listicles vor, ist natürlich logisch, weil wir müssen uns auch mal bei solchen Sachen Gedanken machen, ist das für die Plattformen sinnvoll, was wir da tun? Werden deren Ergebnisse dadurch besser? Wenn sie nicht dadurch besser werden, dann wird das auch auf kurz oder lang nicht mehr funktionieren. Und das kennen die SEOs ja schon seit Urzeiten. Dann gibt es immer irgendwelche SEO-Hacks und die funktionieren dann mal temporär, bis die Plattformen feststellen, okay, dadurch kommen Seiten nach oben, die eigentlich da gar nichts zu suchen haben. Und dementsprechend, wenn du solche Sachen siehst, stell dir immer die Frage, ist das für meine Zielgruppe zielführend und ist das für die Plattform auf Dauer nachhaltig zielführend? Auch für das Geschäftsmodell der Plattform, das muss man natürlich auch mal im Hinterkopf behalten, weil die müssen ja auch irgendwie ihr Geld verdienen. Und diese Aspekte einfach mal beleuchten und das hilft bei der Entscheidung, ob da jetzt irgendeine Sau, die durchs Dorf getrieben wird, wirklich für dich nachhaltig zielvoll ist, das irgendwie zu verfolgen oder sagst du, nee, nette Idee, aber ich konzentriere mich auf das, was nachhaltig hilft. So, das als kleine Einblicke in aktuelle Studien und so ein kleiner Disclaimer und meine Perspektive darauf, wie ich auf solche Studien grundsätzlich auch schaue und was ich empfehle, damit umzugehen. Also ich verteufle auf keinen Fall solche Studien, finde die immer wichtig und spannend und werde sie auch weiterhin teilen, aber ja, alles mit Vorsicht zu genießen. Nach den Studien kommen wir jetzt zum zweiten Block und zwar so das ganze Thema Events, die ich besucht habe und Learnings, die ich dann daraus mitgenommen habe. Hier musste ich mich echt jetzt zusammenreißen, das Ganze zusammendampfen, weil ich war ziemlich viel unterwegs in den letzten Wochen, habe super viele spannende Events mitgenommen und habe jetzt einfach nur mal einzelne Perspektiven rausgepickt, die jetzt besonders bei mir verfangen sind, hängen geblieben sind, wie auch immer. Also, wo war ich in den letzten Wochen? Zum einen beim OMT Summit in Düsseldorf, dann war ich auf der SMX in München und da habe ich auch die, sagen wir, Schwesterkonferenzen, die E-Mail und CRM Innovation World und die All Social einzelne Vorträge besucht, habe dann noch das SMX Advisory Board Meeting teilgenommen, was auch mega spannend war und war dann noch etwas branchenfremd auf der Light and Building in Frankfurt. Was ich als erstes mal mitgenommen habe, weil ich war zum Teil dann wirklich platt nach den Events, weil ich einfach sehr, sehr viel unterwegs war, unfassbar viele Menschen hatte, getroffen hatte und dann auch so ein bisschen so ein, sagen wir mal, sozialen Overload hatte und brauchte dann mal so ein bisschen Pause von Menschen. Das kommt in meinem Leben selten vor, dass ich das habe. Aber ich habe dann auch ein bisschen reflektiert und habe überlegt, warum mag ich eigentlich solche Events so gerne? Und der wichtigste Punkt aus meiner Sicht, also zum einen natürlich Content, der da vorgetragen wird, das ist halt eben super spannend und viel, was es da einfach immer gibt. Und zum anderen halt der direkte Austausch mit Menschen. Also ich quatsche auf so einem OMT-Summit oder so einer SMX 2 Tage quasi fast durch, weil ich dauernd tolle Menschen treffe, Leute auf mich zukommen. Wir hatten auf der OMT-Summit einen Messestand, wo auch dann alle Leute bei uns irgendwie reingestolpert sind und ich quatsche an einer Tour fast durch, beziehungsweise höre halt sehr, sehr viel zu. Und das ist halt für mich das Spannende. Also ich rede weniger, wenn ich das so rekapituliert habe, sondern ich stelle ganz viele Fragen und kriege ganz, ganz viele Perspektiven und Rückmeldungen. Und das ist super anstrengend, weil ich das Ganze halt eben auch verarbeiten muss. Und die Gespräche, die ich da führe, die haben viel, viel mehr Ehrlichkeit und viel mehr, sage ich mal, auch ja, Perspektive auf die unschönen Seiten der Wirtschaftswelt, also einfach Sachen, die nicht funktionieren, als man irgendwie im LinkedIn-Feed liest. Da ist dann immer alles super oder ab und zu mal kontroverse Posts auch, aber meistens eher so die positiven Seiten werden beleuchtet, wohingegen ich dann wirklich im 1-zu-1-Austausch auch kritische Fragen stelle, andere Perspektiven, Leute sind da deutlich ehrlicher, ist mein Eindruck, und ich teile natürlich auch ganz andere Perspektiven auf Themen und da kann man halt eben viel besser diskutieren. Und deswegen mag ich diesen Austausch so sehr. Also ich lerne da unglaublich viel und verstehe auch unglaublich viel. Und das ist auch der Grund, warum ich auf Veranstaltungen gehe, die nicht unbedingt in der Marketingbranche angesiedelt sind. So, wenn ich dann halt direkt am Tag nach der SMX weiter nach Frankfurt zur Light and Building. Es hat nur wirklich keine, also da geht es halt Bauindustrie. Und ich besuche schon seit mehreren Jahren immer wieder Veranstaltungen, wo Kunden von uns ausstellen. Und wir haben einige Kunden in der Bauindustrie, die da auch echt zum Teil wahnsinnig große Messestände hinzimmern. Und ich finde das super spannend, weil ich da halt eben dann auch die Marketingentscheider von unseren Kunden treffe und einfach auch ein Gespür dafür kriege, wie funktioniert der Markt? Was gibt es an Produktneuheiten? Wie entwickelt sich die Marktdynamik? Wie ist die Wettbewerbssituation? Wie schauen Sie auf die nächsten 12 Monate? Wie waren die letzten 12 Monate? Das sind Sachen, natürlich spreche ich da auch sonst mit Kunden drüber, aber so hat man dann auch mal Zugriff auf Vertriebler. Man sieht, wie das Unternehmen sich präsentiert. Man sieht auch, wie die Leute sich an dem Stand bewegen. Ich sehe die Kunden meiner Kunden live vor Ort. Und das hilft mir wahnsinnig gut, den Markt zu verstehen und dass wir als Agentur dann besser unsere Kunden beraten können. Also meine Empfehlung, die ich daraus ableite, ist, geh dahin, wo die Kunden deiner Kunden sind und guck dir die mal an. Das ist super spannend und ich lerne echt immer wahnsinnig viel von. So ein Fazit, was ich von so Industriemessen mitnehmen kann im Vergleich zu diesen Marketingveranstaltungen, die wir eher ja dann besuchen, du wahrscheinlich auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da gibt es viel weniger Content. Also es ist deutlich mehr Messestand orientiert und so die Bühnen, die sind dann immer so ein bisschen abseits, so ein bisschen kleiner und das ist dann irgendwie so gar nicht so dieser Content-Fokus. Und das finde ich super spannend. Also das heißt, aus meiner Sicht für die ganzen Industrie- und Branchenveranstaltungen, da ist noch eine Menge Luft nach oben, weil ich glaube, auch da wird perspektivisch wirklich so dieses Thema guter Content noch mehr in den Fokus gerückt. So, zu den beiden Branchen-Events, wo ich war, OMT Summit und SMX, so ein bisschen Recap, also ich gehe jetzt gar nicht in die Tiefe, aber OMT Summit zum ersten Mal in Düsseldorf mit 2.500 Leuten, würde ich sagen, ja, so New Kid in Town, OMT Konferenz in Mainz, früher in Wiesbaden, gibt es ja schon einige Jahre, wo ich auch Stammgast bin. OMT Summit war jetzt nochmal deutlich größer und war ein richtig, richtig starker Aufschlag mit viel Expo und wahnsinnig viel Content drumherum. Ich habe leider keinen einzigen Vortrag sehen können. Da fast keinen Vortrag übertrieben. So bei zwei war ich drin. Das, genau so war es. Weil ich einfach die meiste Zeit am Messestand bei uns war, wo ich einfach mich mit wahnsinnig vielen Leuten ausgetauscht habe, habe viele Termine im Vorfeld gemacht mit Kunden, mit Prospects und so, habe einfach eine tolle Zeit gehabt. Habe selber einen Vortrag gehalten zum Thema AI im B2B-Marketing, also AI und Automation-Kombination, habe da ziemlich viel gezeigt und was mich super gefreut hat, weil B2B-Themen sind ja immer so ein bisschen nischiger. Der Raum war brechend voll, die Leute standen, saßen im Gang und sowas. Hat mir große Freude gemacht und die Resonanz war extrem positiv. Also das Thema scheint sehr viele zu beschäftigen. Und ansonsten habe ich noch mitgenommen auch ein schönes Zitat von Richard van der Blom zum Thema LinkedIn. Ich habe seinen Vortrag selber nicht gesehen, aber eine Kundin hat ein Zitat aus seinem Vortrag gepostet und da gehe ich gleich wieder mit drauf ein, weil ich es richtig, richtig gut fand. Also kleiner Spoiler, dass du bei dieser Episode hier dran bleibst. Direkt die Woche danach war die SMX. Nächstes Jahr sind die beiden Veranstaltungen, glaube ich, 3 Wochen auseinander, wo ich sehr, sehr dankbar für bin, weil ich werde zu beiden wieder gehen, denke ich mal. Ich selbst habe da, also SMX ist für mich auch so eine absolute Highlight-Konferenz, was Breite und Tiefe rund um das Thema Search-Content und auch darüber hinaus angeht, sucht seinesgleichen, vor allem viele US- und UK-Speaker, die einfach neue Perspektiven mit reinbringen. Also immer eine absolute Empfehlung. Ich habe zum zweiten Mal einen Workshop da gehalten. Der ging, wie lange war der? 1,5 bis 2 Stunden, irgendwas in diesem Zeitfenster. Erschreckend, dass ich das nicht mehr weiß. Aber waren wir in einer kleinen Gruppe und wir haben an einem Praxis-Case gearbeitet. Und zwar das übergreifende Thema war Breaking the Silos. Das heißt, da sind dann parallel auch die Veranstaltungen All Social und CRM und E-Mail Innovations World. Das heißt, wir haben Leute aus verschiedensten Bereichen und picken uns dann ein Thema raus und arbeiten da dann silo-übergreifend, also Social-Leute mit Content-Leuten, mit E-Mail-Leuten, mit Search-Leuten etc. zusammen und suchen nach Ansätzen und Kampagnen, die in allen Kanälen funktionieren. Und wir haben halt eben dann ein Unternehmen, das war in dem Fall Climate Partner, als Praxis-Case genommen und haben halt versucht, für die neue Ideen zu finden, die silo-übergreifend sind und die auch in den nächsten 12 Monaten auf die Straße bringen können. Und was ich so beeindruckend fand, und letztes Jahr hatten wir das für Idorino, ein B2C-Case gemacht, wie viele Ideen, wenn du Leute mit unterschiedlichen Perspektiven in einen Raum sperrst und strukturiert ins Arbeiten bringst, wie viele tolle Ideen dann auch noch priorisiert in unter 2 Stunden zusammenkommen. Das ist der absolute Wahnsinn. Also wir machen dieses Format auch in Kundenprojekten, wo wir dann halt eben auch Leute aus verschiedenen Bereichen der Marketing-Teams, vielleicht halt eben auch aus verschiedenen Unternehmensbereichen zusammenholen und strukturiert in so einen Austauschprozess reinbringen, um daraus dann Ideen abzuleiten. Und kann ich absolut empfehlen, entweder durch uns begleitet oder auch einfach selber machen, wirklich hol diese Leute zusammen und löst diese Marketing-Silos auf. Also was man da in unter 2 Stunden erreichen kann. Und wenn wir uns bei Kundenprojekten da eher so einen halben Tag bis Tag für nehmen, dann ist das nochmal ein ganz anderes Brett. Und was ich ansonsten noch mitgeben kann, und da komme ich gleich auch nochmal drauf, ist ein Zitat, das war direkt aus der Keynote von dem Boaz Ashkenazi. Den habe ich am Vortag auch bei dem Fachbeiratstreffen kennengelernt. Super smarter Mensch. Und der hatte eine tolle Aussage drin, und zwar, Trust is not a feature, it's the product. Trust is the product. So, Trust ist nicht mehr so ein Feature von deinem Produkt, sondern es ist das Produkt selbst. Also das heißt, die Leute kaufen inzwischen Vertrauen. Und er hat das so ein bisschen auf das ganze Thema AI Infrastructure bezogen, aber ich sehe das auch absolut in ganz vielen anderen Bereichen. Wir sind in einer Welt, in der so viel, wirklich so viel Möglichkeiten da sind. Wir haben mehr Transparenz denn je und wir müssen halt eben es schaffen, uns zu differenzieren vom Wettbewerb. Und das schaffen wir nur dadurch, dass die Leute uns vertrauen. Also Trust is not a feature. Trust is the product. Sorg dafür, dass dein Produkt das Vertrauen der Leute hat, weil die Leute kaufen Vertrauen. Ich habe es in meinem Newsletter auch nochmal ein bisschen intensiver behandelt, das Thema. Mache auch nochmal einen LinkedIn-Post dazu, weil ich finde das so unglaublich wichtig. Dementsprechend, das ist sowas, was ich dir auf jeden Fall mitgeben wollte. Und dann habe ich noch eine spannende Keynote in der CRM und E-Mail Innovations World gehört. Da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Da geht es nämlich darum, wie du dein E-Mail-Marketing, den Content in deinem E-Mail-Marketing deutlich stärker machen kannst. So. Das war der Event März. Jetzt April, Mai steht vor der Tür. Und als nächstes bin ich auf dem Lead Management Summit da auch wieder mit einem Vortrag. Und wir machen auch einen kleinen Messestand dann da in Würzburg. Falls du da bist, sag gerne Bescheid. Dann können wir uns da sehen und ein bisschen schnacken. Und dann kommt Thema Schnacken. das klingt nach Hamburg, ist auch so, im Anfang Mai kommt dann das OMR-Festival. Letzte Podcast-Episode jetzt vor einer Woche war mit Philipp Westermeier, eine kleine Preview da drauf. Und ja, ich freue mich sehr, auch da sind wir vor Ort. Ich halte eine Masterclass da, auch wieder das Thema AI und Marketing Automation. Ich habe jetzt die Info bekommen, die ist schon, also sind 200 Plätze, glaube ich, drin und es haben sich schon mehr Leute drauf beworben, als rein können. Das heißt, wenn du da auch rein willst und beim Festival bist, bewirb dich bitte schnell drauf. Und falls du unbedingt dabei sein willst, dann sag mir Bescheid, dass ich dich da quasi durchwinken kann, weil halt die Anzahl der Plätze begrenzt ist. Also da schnell bewerben und oder mir dann auch noch Bescheid geben. So, das war's zum Thema Events und Learnings von Events. Also teilweise gehe ich da gleich auch nochmal drauf ein. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in die News-Ecke. Auch da, also dritter Block heute News. Auch da natürlich viel rund um das ganze Thema AI. Und ein Thema, was jetzt uns die letzten Wochen, wo ich viel gelesen habe, ist, dass ChatGPT ein Ads-Programm aufgesetzt hat mit Pilotprojekten in den USA, wo große Mediaagenturen, große Brands halt eingeladen worden sind, mussten einen sechsstelligen Betrag investieren, auf TKP-Basis abgerechnet. Und aus meiner Sicht, es kam, wie es kommen musste. Die Ergebnisse, also die Leute rennen jetzt nicht jubelnd durch die Gegend, sagen, endlich, geiles Format, läuft wie geschnitten Brot. Nee, es ist eher Frust da, dass die Ergebnisse noch nicht so gut sind. Und das finde ich jetzt nicht so überraschend, weil A, neues Format, B, es ist halt eben keiner darauf gewartet, Ads in ChatGPT zu klicken. Und auch wenn man sich schaut, Perplexity ist 2024 mit Ads gestartet und haben es Anfang 2025 schon wieder eingestampft. Also das ist nicht so trivial aufzusetzen, wie dann anscheinend gedacht wird. Plus, was mich halt eben auch bei dem Thema noch so ein bisschen umtreibt, Sam Altman, der Gründer von OpenAI, hat ja auch gesagt, so Ads sind halt vor, ich glaube, das war 2 Jahren oder so gesagt, so Last Resort. Also eigentlich hat er überhaupt keinen Bock darauf, ein Anzeigenprogramm zu machen, sondern will, dass es anders finanziert wird, aber sie merken halt, dass das nicht so funktioniert. Das heißt, die Plattformen mögen eigentlich keine Ads und machen es halt eben so ein bisschen, ja, weil sie irgendwie auch Geld einnehmen müssen. So, bei diesen ganzen immer neuen Möglichkeiten, neue Plattformen mit neuen Anzeigenformaten, was ich immer so sehe, ist immer so ein bisschen FOMO und Shiny Object Syndrome, dass die Leute sagen, oh, muss ich mich unbedingt draufstürzen? Und ich hatte da jetzt auch in der Agenturrunde jetzt die Diskussion, boah, wenn da was kommt, dann müssen wir auf jeden Fall, also es war nicht bei uns, sondern bei in so einer größeren Runde mit mehreren Agenturen, da müssen wir sofort auf jeden Fall unseren Kunden das anbieten. Und ich bin bei komplett neuen Plattformen, neuen Marketingplattformen, tendiere ich dazu, gibt auch immer Ausnahmen, lieber Fast Follower als First Mover zu sein. Das heißt, mal abwarten, mal schauen, wie entwickelt sich das Ganze, auch die Kinderkrankheiten in Sachen Targeting, Ad-Ausspielung etc. Lass die mal sich so ein bisschen rauswachsen und schau einfach mal, was da passiert, bevor du direkt als erster All-In gehst. Ich sehe das ein bisschen anders bei etablierten Plattformen, die neue Formate machen. Also wenn Google, TikTok, Meta, wenn die neue Formate, neue Möglichkeiten veröffentlichen, da sage ich dann meistens direkt draufspringen, weil da kannst du so ein First-Mover-Advantage haben. Sehe ich bei komplett neuen Werbeplattformen echt selten. Und dementsprechend, da würde ich immer sagen, wenn da sowas Neues ist, schau es dir erstmal an, außer es passt gerade wirklich wie die Faust auf Auge zu dem, was du machen willst. Aber ansonsten reicht da meistens Fast Follower, ist so meine Perspektive drauf. Und das Thema Ads in LLMs, also Google hatte auch mal irgendwann gesagt, sie wollen in Gemini keine Ads drin haben und haben da jetzt gesagt, ja, vielleicht dann doch, wir testen jetzt mal im AI-Mode und es kann sein, dass wir das dann zu Gemini ausrollen. Also ich gehe davon aus, dass Google auch da Gemini bis zum geht nicht mehr monetarisieren wird, wie Google das immer schon gemacht hat. Und so diese Entwicklung, dass neue Plattformen an den Start kommen und sagen, nee, wir wollen keine Werbung und dann doch Werbung machen, wo wir bei Google sind, das habe ich damals bei meiner Diplomarbeit, habe ich darüber geschrieben, also schon ein bisschen her, dass das bei Google ja genauso war. Also das heißt, die Google-Gründer wollten keine Werbung haben, dann haben sie aber Eric Schmidt damals als Manager mit reingeholt und der hat halt eben gesagt, so, wir müssen das Ganze monetarisieren und hat er halt eben die Google AdWords damals eingeführt. Ja, im Nachhinein keine so schlechte Idee für Werbungtreibende und auch für Google gar nicht so verkehrt. Also da schauen wir mal, was dann da kommt. Das Last Resort von Sam Altman wurde ja auch aufgegeben. Aber so meine Perspektive drauf, man muss nicht auf alles sofort aufspringen, sondern man kann es auch erstmal beobachten, weil es gibt genug etablierte Plattformen, wo du meistens mehr rausholen kannst. So, weil, was ich ja nämlich auch in den letzten Monaten immer wieder gesehen habe, Zum Beispiel, wir haben, ich sehe viele Unternehmen, die das Thema Affiliate-Marketing zum Beispiel noch überhaupt nicht gut oder, sagen wir mal, ausreizen. Da geht meistens noch viel, viel mehr. Da sehen wir immer wieder Cases bei Kunden, wo wir da wirklich auch einen Skalierungseffekt sehen. Ich sehe eben nach wie vor das Thema E-Mail-Marketing. Beides so Kanäle, die gibt es seit Urzeiten, beschäftige ich mich seit 20 Jahren mit, sind immer so die Stiefkinder und sie funktionieren brutal gut. Also lieber diese Themen ausreizen, bevor man irgendwie immer sofort auf alles Neue springt. Und was wir zum Beispiel auch sehen im Bereich Search, haben wir einige Projekte jetzt gesehen, wo Google Discover, der Google Discover Feed auf einmal zu einer super spannenden Traffic-Quelle führt oder wird und halt eben Traffic, der dann durch AI-Overviews etc. wegfällt, ganz gut kompensiert. So, das so ein bisschen zum News-Sektor und dann gehen wir mal rüber zum Thema Content und Learnings und Ideen aus dem ganzen Thema, ja, rund um das ganze Thema Content Marketing. Und hier ein Learning vom OMT Summit von Richard van der Blom, der so sinngemäß die Aussage gesagt hatte, also es wird ja immer gesagt, bei LinkedIn, du musst sehr konsistent sein, du musst halt eben einfach am Ball bleiben und regelmäßig posten, aber er hat halt eben dann sinngemäß gesagt, dass diese Konsistenz ohne Mehrwert ist halt nur Spam. Dann mal bist du halt eben konsistenter Spammer. Das fand ich als Grundidee sehr, sehr gut. Das heißt, pack bitte immer Value mit rein. Und da in dem Zuge zwei Content-Frameworks, die ich schon sehr lange im Einsatz habe, eins schon wirklich seit 20 Jahren, und das ist NNN, Nutzen, Nähe, News. Also sorg dafür, dass jedes Content-Piece, was du veröffentlichst, Nutzen beinhaltet, Nähe, also eine persönliche Note, und auch News. Hilft extrem, um halt, sag ich mal, keinen Content zu veröffentlichen, der nicht irgendwie eine Daseinsberechtigung hat. Und wem NNN zu, ja, nicht fancy genug klingt, dann haben wir noch TEC, Teach, Entertain und Challenge. Geht in eine gleiche Richtung, also Teach, bring was bei, Entertain, mach's unterhaltsam, Challenge quasi irgendeine Perspektive, um dadurch halt eben auch so ein bisschen Kontroverse mit reinzubringen. Beides Frameworks, die ich sehr, sehr gut finde und wo du deinen Content mit besser machen kannst. Das habe ich zum Thema Content gelernt und dann war ich noch auf der CM und E-Mail Innovations World in einem sehr unterhaltsamen Vortrag von einem Engländer, der sich Kennedy nennt. Ich weiß seinen Nachnamen gar nicht. Er heißt einfach auch auf LinkedIn, glaube ich, nur Kennedy und wie E-Mail Guy oder so. Und sehr unterhaltsamer Vortrag und der hatte zum Thema E-Mail-Marketing halt eben gesagt, so ein paar Tipps gegeben, was man machen soll. Drei davon habe ich mir notiert, die anderen, da glaube war noch ein vierter mit dabei, aber drei habe ich mir notiert, die ich auch für mich transferiert habe. Und das erste ist, schreib an eine Person. Also während du deinen E-Mail-Newsletter oder sonst was schreibst, das kannst du für jedes andere Content-Piece auch verwenden, stell dir eine Person vor, die deine Zielgruppe ist und schreib an die. Schreib wirklich für diese Person. Ist so ein gedanklicher Spagat und ich muss mich da auch immer wieder zurück drauf besinnen, aber funktioniert dann extrem gut. Also schreib für eine Person. Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei, den ich mitgenommen habe, Stories. Also das Thema Storytelling wird natürlich hoch und runter gebetet im Moment. Ich würde es aber auch wirklich auch bei E-Mails, also dass du es in einen, ja, in so einen Rahmen reinpackst, wo du so Storytelling-Elemente immer wieder mit reinnimmst, auch zum Thema Nutzennähe, News, also die ist Nähe, dass du so halt persönliche Geschichte mit reinbringst. Und beim Thema E-Mail-Marketing, wenn du den Newsletter, zum Beispiel deinen Newsletter fertig gemacht hast, streiche einfach die ersten zwei Paragraphen raus. Das ist meistens nur Prosa, kannst du rausschmeißen. Und kommst dadurch dann direkt ins Thema rein, was die Leute interessiert. Ich habe es bei meinem Newsletter, wenn du Interesse hast und den noch nicht liest, more-fire.com/newsletter einfach eintragen, habe ich das auch gemacht und habe jetzt keine Prosa mehr am Anfang, sondern starte direkt mit einem konkreten Tipp oder einem Zitat oder irgendwas Wertvolles und irgendeiner Zahl, die ich mitgenommen habe, die ich super spannend finde. Also direkt mit einem konkreten Tipp einsteigen, danach gehe ich dann in die Gliederung rein, sage, was erwartet dich noch im Rest der Mail etc., aber direkt mal voll reinsteigen. Ist das jetzt so viel besser geworden, Klicköffnungsraten etc., ist jetzt kein dramatischer Uplift, aber ich finde es als Grundidee extrem schön. So, das zum ein paar kleine Tipps zum Thema Content. Und dann habe ich jetzt noch ein paar Learnings aus den letzten 3 Podcast-Episoden für dich kompakt zusammengefasst. Wenn du die noch nicht gehört hast oder selbst wenn du sie gehört hast, habe ich hier nochmal die Zusammenfassung, damit du dich daran erinnerst. Und zum einen habe ich mit der Sabrina Nees von Störtebeker einen Podcast aufgenommen zum Thema Personal Branding, weil sie Personal Branding nutzen, um eine D2C-Marke aufzubauen. Und sie sind auf LinkedIn super aktiv. Und das ist halt kein Abverkaufskanal für die, aber ein Kanal, um Vertrauen aufzubauen. So, wir erinnern uns zurück an den Borsch, der halt eben gesagt hat, Trust is not a feature, Trust is the product. Vertrauensaufbau ist in einer Welt mit automatisiertem Content und Vergleichbarkeit brutal wichtig. Und deswegen finde ich das eine sehr schöne Perspektive, finde es spannend und bin mal auch sehr gespannt, wie das so weitergeht, weil sie halt eben sehr stark die Marke in den Fokus stellen. Das halte ich für einen sehr smarten Ansatz. Gleichzeitig fand ich dann auch wieder interessant, habe ich jetzt die Tage einen Post gesehen vom geschätzten Thomas Hutter, der das Thema Corporate Influencer Programme auf LinkedIn mal richtig massiv angreift und halt eben auch gesagt, dass oder geschrieben hat, dass die meisten Programme ja im Prinzip so in Richtung Geldvernichtung und Selbstbeweihräucherung so eine Mischung daraus ist, weil die Opportunitätskosten, also was kostet es mich, dass Leute auf LinkedIn aktiv sind von meinem Team, was kostet mich das eigentlich, weil die Leute könnten in der Zeit ja auch andere Dinge tun. Und das fand ich extrem spannend. Er hat dann eben auch die Rechnung aufgemacht. Er hat das sehr einseitig, sehr polarisierend gemacht, was seine Art ist und was ich halt eben auch gut finde, um dem Thema Sichtbarkeit zu verschaffen. Und dadurch auch eine interessante Perspektive aufgemacht hat. Und das Fazit ist, das war dann in den Kommentaren auch selber drauf eingegangen, so mein Fazit ist, so solche Programme krampfhaft aufzusetzen, ist nicht zielführend. Ich hatte mit der Sarah Simons ja auch einen super Podcast dazu gemacht, wie die das gemacht haben. Aber wenn du Leute hast, die da intrinsisch motiviert sind, die da Bock haben und die auch wirklich auch gute Ambassadors für dein Unternehmen sind, mega gut. Aber so auf Teufel komm raus, so krampfhaft machen, nicht so zielführend. Also hört euch die Folge mit Sabrina auf jeden Fall an. Ich finde es super spannend, wie sie das aufgesetzt haben. Also es ist jetzt kein Corporate Influencer Programm, sondern eher auf das Thema Personal Branding gegangen und da eine B2C-Marke zu stärken. Und fand ich sehr, sehr hilfreich. Der Podcast danach, der online gegangen ist, war davor, mit meinem Kollegen Lars zum Thema Geo. Und zwar das Geolexikon haben wir gemacht, weil es da ja wahnsinnig viele Begriffe gibt, die jetzt irgendwie neu sind. Sowas wie Citations, Mentions etc. Und wir sind einfach mal die Begriffe durchgegangen. Sehr hörenswert, wenn du tiefer reingehen willst, auf jeden Fall in die Folge einsteigen. Die Kurzversion, ich habe jetzt einfach mal die 6 Begriffe für dich kurz mitgenommen und rassel sie einmal jetzt mit dir durch. So die 6 wichtigsten Geo-Buzzwords, mit denen wir Marketer gerade um uns schmeißen, kurz erklärt. Nummer 1. Citations. Also ein KI-System nutzt Inhalte deiner Webseite als Informationsquelle. Also du wirst quasi dann zitiert von dem LLM. Du wirst übernommen. Nummer 2. Mentions. Also es wird deine Marke genannt. Wer sind die 10 besten Online-Marketing-Agenturen? Morphire wird genannt. Dann hast du so eine Mention. Dritte ist Zitierfähigkeit. Also sind deine Inhalte technisch so zugänglich und für Maschinen verständlich, dass sie halt eben dich überhaupt zitieren können? Nummer 4, Zitierwürdigkeit. LLMs halten deine Inhalte für vertrauenswürdig und für zitierwürdig, zum Beispiel deinen mega guten LinkedIn-Post. 5. Das Thema Grounding. LLMs haben ja Trainingsdaten und wenn sie Wissen darüber hinaus benötigen, dann holen sie sich die aus dem aktuellen Netz. Das heißt, sie haben quasi so einen Stock an Informationen und wenn der nicht ausreicht, dann kommt das Grounding zum Tragen und sie holen sich halt eben aus dem Netz neue Inhalte. Und dann haben wir noch das Thema Query Fanout oder Fanout. Und das heißt, wenn du einen längeren Prompt eingibst, dann zerlegt das LLM diesen Prompt in einzelne Elemente. So. Und letzter Podcast von letzter Woche. Das war das jetzt zum dritten Mal stattfindende Gespräch mit Philipp Westermeier vor dem OMR Festival. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, so was erwartet die Leute da? Wie ist auch sein Blick auf diesen ganzen Eventmarkt? Und was ich halt positiv finde, ist wirklich dieser Ausblick, also Philipp sagt, ja, sowohl bei der Ticketseite als auch vor allem bei der Ausstellerseite super positives Momentum. Also die Leute haben Bock auf das Festival. Sie haben zwar die Ticketpreise erhöht, da haben wir jetzt nicht irgendwie im Detail drüber gesprochen, aber die Nachfrage ist super da. Und das heißt auch wirklich viele große Aussteller sind da. Wir sind von Morfire jetzt auch mit einem Stand da. Also da passiert richtig was. Wir haben auch drüber gesprochen, wer sind die prominenten Namen, die dann da sind. Also Heidi Klum ist da, falls es dich interessiert. Ich finde andere Themen durchaus spannender. Was ich aber auch mit ihm besprochen habe, ist so ein bisschen, wie trifft er Entscheidungen? Und das war auf jeden Fall sehr hörenswert und auch seine Methode Management by Walking Around. Das heißt, Philipp ist eigentlich jeden Tag im Büro oder fast jeden Tag und spricht einfach sehr, sehr viel mit Menschen und bekommt dadurch viel Input. Leute kommen mit Fragen auf ihn zu, er kann Sachen beantworten dann. Und durch dieses Präsentsein, Zuhören, mit Menschen sprechen, führt er einen großen Teil seiner Organisation, die jetzt auch mittlerweile nicht klein ist. Finde ich nach wie vor einen sehr, sehr schönen Ansatz. Und ich habe ihn auch gefragt, welche der ganzen Podcasts aus den letzten 12 Monaten waren für ihn so die spannendsten. Und da hat er auch 3 genannt, die bei mir total hängen geblieben sind. Das ist zum einen der Peter Haaf, unfassbar wahnsinniges Leben, Gründer unter anderem von der DKMS, da gehe ich gleich auch nochmal kurz drauf ein, auch Peter Haaf, dann Kurt Zech, Bauunternehmer, auch eine unglaubliche Geschichte, absolut hörenswert und unter anderem auch Tim Höttges, CEO von der Telekom, auch absolut spannende Geschichten, die ich dann auch ja die dir ans Herz legen kann, also wirklich unternehmerisch, gesamtgesellschaftlich, wirtschaftlich, fantastische Einblicke. Und bei Peter Haaf, da schlagen wir jetzt wieder die Brücke zum Thema Trust. Peter Haaf hat unter anderem halt eben, war mal Geschäftsführer oder war dann für das Unternehmen verantwortlich, was die Marke Calgon, so Waschmaschinen-Tabs oder Waschmittel verantwortlich war. Und sie haben dann immer gesagt, so dieser Jingle, vielleicht kennst du ihn noch, Waschmaschinen leben länger mit Calgon. Und die haben irgendwann verstanden, und das ist schon ewig her, dass die damals noch die Hausfrauen, also wir reden jetzt wirklich über 60er, 70er Jahre, die Hausfrauen haben das Waschmittel Calgon gekauft als Versicherung, dass die Waschmaschine nicht kaputt geht. So, und da haben wir wieder das Fazit. Und die haben dann den Preis um 40% angehoben, als sie das verstanden haben. Und haben trotzdem halt, haben darüber noch mehr verkauft. Fazit, Trust is not a feature, Trust is the product. Hat schon damals funktioniert. Also das Vertrauen fand ich eine sehr, sehr schöne Klammer jetzt für diesen Podcast, was der Peter Haaf erzählt hat. Also er ist Jahrgang 46, also schon echt ein paar Jahre her, was der Peter Haaf da erzählt hat und dass das heute in der AI-Zeit noch mehr zählt denn je. So. War ein ganz schön voller Monat für mich, wenn ich das mal so rekapituliere. Und ich habe jetzt so die Sachen, die bei mir hängen geblieben sind, und es war noch viel, viel, viel mehr. Und ich habe jetzt auch während ich das Skript hier dann durchgegangen bin, auch noch mal ein paar Sachen rausgeschmissen, quasi live, die ich dir vorenthalten habe. Ich werde sie auf LinkedIn veröffentlichen. Ich werde es vielleicht im nächsten Monat mit drin haben oder im Newsletter mitverarbeiten, meine Gedanken und Learnings und Perspektiven auf Themen, weil es einfach sonst hier ein bisschen zu lang wird. Ich sage wieder vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gib mir bitte Feedback und ja, liefer mir gerne Futter, damit ich hier bessere Inhalte für dich machen kann. Und ansonsten sage ich dir vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für das Feedback aus dem letzten Monat. Und ja, vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren, mit 5 Sternen zu bewerten. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Danke und ciao.